Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW.
Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Mein Name ist Jens Südmeier. Ja, und in dieser Folge drehen wir uns mal ein bisschen im Kreis, allerdings im positiven Sinne, denn heute geht es um das Thema Kreislaufwirtschaft und um die Frage, wie das Handwerk zu einem bewussten und ressourcenschonenden Materialeinsatz beitragen kann. Das ist ein Bereich, der ja ganz viel mit Nachhaltigkeit und auch mit der Gestaltung von Dingen zu tun hat. Zwei Themen, mit denen sich bei uns bei Tischler NRW vor allem einer sehr intensiv beschäftigt und der uns in dieser Folge der Lauschwerkstatt mal wieder begleitet. Die Rede ist natürlich von Hans-Christoph Bittner, Gestaltungsberater bei Tischler NRW. Hallo Hans-Christoph.
Hallo Jens.
Ja, und zusammen haben wir uns auf den Weg nach Düsseldorf gemacht, denn dort findet man seit Sommer 2023 die Werkstatt für zirkuläres Handwerk, gegründet und betrieben von unserem heutigen Gast, dem Tischlermeister und Gestalter im Handwerk, Jonas Dürr. Hallo Jonas.
Hallo zusammen.
Ja, wir sind hier angekommen, reingelaufen in eine für ein junges Unternehmen dann doch relativ großflächige Werkstatt. Also der Raum ist erstaunlich groß. Man bekommt den Eindruck, dass auch vielleicht mehrere Akteure hier unterwegs sind. Es gibt so Inseln, in denen gearbeitet wird und man sieht, dass so verschiedene Projekte verfolgt werden. Also irgendwie merkt man schon auf den ersten Blick beim Reinlaufen, eine ganz normale Tischlerwerkstatt ist das hier nicht, sondern es ist ein bisschen besonders und vielleicht auch ein Ort, an dem verschiedene Akteure zusammenkommen und sich auch austauschen, sich beeinflussen und miteinander zu tun haben. Jetzt reden wir heute über Kreislaufwirtschaft und damit verbunden vielleicht auch so ein bisschen über Nachhaltigkeit. Und der Begriff der Nachhaltigkeit ist ja ein bisschen vage und wird auch, glaube ich, etwas inflationär verwendet inzwischen von allen möglichen Interessengruppen. Jonas, was hat dich eigentlich dazu bewogen, sich diesem Thema Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft so explizit, so ausschließlich und so fokussiert zu widmen?
Ja, das hat eigentlich schon während der Ausbildung begonnen. Das Handwerk ist ja eigentlich prädestiniert dafür, nachhaltig und in kreislaufgerechter Form zu wirtschaften, mit seiner Langlebigkeit und den Vorstellungen, die das Handwerk eben hat. Ich habe bereits mein Gesellenstück zum Teil aus einer alten Eiche-Zarge produziert, die bei uns in der Werkstatt stand, in meinem Lehrbetrieb bei der Tischlerei Andreas Nagel in Düsseldorf. Und so habe ich die Massivholzteile meines damaligen Gesellenstücks bereits aus Reuse-Materialien hergestellt. Genauso war es dann auch schon bei meinem Meisterstück, einem Sessel, den ich gebaut habe, dass die Massivholzteile aus einer alten Birnbaum-Tischplatte bestanden haben. Und so verfolge ich eigentlich dieses Konzept der Wiederverwendung und Aufarbeitung und Weiternutzung bereits zu Beginn meiner handwerklichen Tätigkeiten. Mit Sicherheit auch damit zusammenhängt, dass wir früher irgendwie in der Werkstatt von der Mutter meines Freundes irgendwelche alten Hölzer zusammengeschraubt haben. Und so verfolgt mich das Ganze eigentlich schon ziemlich lang.
So die Begriffe Kreislaufwirtschaft, Circular Economy, zirkuläres Design. Bevor wir ein bisschen genauer hier in die Arbeit bei dir in der Werkstatt einsteigen, ist es, glaube ich, ganz hilfreich, das Thema auch mal ganz kurz und prägnant etwas allgemeiner zu betrachten und auch zu klären, was sich hinter diesem Begriff Kreislaufwirtschaft so verbirgt. Dazu habe ich mich einmal mit Christoph Speiser-Tochtrup unterhalten. Er ist auch gelernter Tischler und arbeitet heute am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie im Forschungsbereich rund ums nachhaltige Produzieren und Konsumieren. Ja, Christoph, Kreislaufwirtschaft, das hört sich als Begriff ja erstmal relativ einfach und griffig an. Jeder hat wahrscheinlich auch eine gewisse Vorstellung, was sich dahinter verbirgt. Da geht es irgendwie um Waren und Produkte, die, wenn man sie nicht mehr braucht oder wenn sie kaputt sind, dann nicht entsorgt, sondern sie in irgendeiner Art und Weise wiederverwendet oder wiederverwertet. Damit wir aber auch auf einen gemeinsamen Stand kommen, erklär uns doch mal ganz kurz, was der Begriff und die Idee Kreislaufwirtschaft umfasst.
Also ich glaube, du hast es schon ganz gut zusammengefasst. Es geht darum, Dinge quasi in der Nutzung zu halten. So würde ich es umreißen. Aber natürlich, es gibt irgendwie wissenschaftlich schon auch viele Diskurse, was in den Begriff Kreislaufwirtschaft reingehört. Dann gibt es ja noch den Begriff Circular Economy im Englischen. Der wird manchmal 1:1 übersetzt als Kreislaufwirtschaft.
Das hätte ich beispielsweise jetzt auch gedacht, dass es im Grunde ein und dasselbe ist.
Genau, und da gibt es tatsächlich auch Dissens, ob das ein und dasselbe ist und ob man das gleich benutzen kann oder ob es auch Unterschiede gibt. Dann gibt es noch den Begriff der zirkulären Wertschöpfung, der viel mehr eigentlich genau diese Circular Economy Übersetzung sein soll oder will. Und der Dissens kommt daher, dass quasi Kreislaufwirtschaft sehr stark mit dem Abfallwirtschaftsrecht zusammenhängt und da quasi als Begriff drin steckt und dann Kreislaufwirtschaft oft mit Abfall gleichgesetzt wird. Man kann da lange drüber diskutieren, aber muss man eigentlich gar nicht. Ich glaube, grundsätzlich geht es darum, Dinge in der Nutzung zu halten und wenn sie aus der Nutzung quasi langsam rausdiffundieren, trotzdem irgendwie so Kaskadennutzung anzuwenden, also sie doch wieder zurück in den Kreislauf zu führen. Und ein bisschen irreführend finde ich manchmal das Bild des Kreises, weil es so suggeriert, dass man diesen ganzen Kreis durchlaufen muss. Aber viel geschickter ist es eigentlich, sehr viele kleine Kreise zu machen. Also wenn ich irgendwie ein Möbelstück habe, das an die nächste Person weiterzugeben oder nochmal aufzubereiten und gar nicht es irgendwie in so einen langwierigen oder großen Recyclingprozess einzufügen.
Und ich idealerweise denke ich auch schon bei der Herstellung eines Produktes eben diese ganzen Schritte mit.
Genau. Typischerweise gibt es immer so Kreislaufwirtschaftsgrafiken, da ist irgendwie das Design nach der Rohstoffherstellung vor der Produktion und das sagt genau das, was du beschreibst, nämlich dass man überlegt, naja, wie kriege ich ein Produkt hin, was möglichst langlebig ist, was ich aber auch, wenn es dann mal irgendwie seine Funktion verloren hat, wie kriege ich das bestmöglich recycelt oder anderen Funktionen zugeführt, also so ein bisschen so, man kann davon Design for Recycling sprechen, das ich eigentlich nicht so einen schönen Begriff finde, weil eigentlich geht es ja darum, ein Design for Use zu machen. Und irgendwann soll es aber auch schön recycelbar sein. Also die Dinge schließen sich dabei nicht aus, sondern es ist so ein, eigentlich ist Kreislaufwirtschaft so ein sehr großes Strategiebündel, würde ich mal sagen.
Und Recycling ist im Grunde aber ja auch nur ein Teil
der ganzen Geschichte. Ist nur ein Teil und wenn man ein bisschen strenger reinguckt, also bei der Circular Economy gibt es diese sogenannten R-Strategien. Das sind, je nachdem, wen man fragt, 3 bis 9 oder so. Und dann gibt es im Kreislaufwirtschaftsgesetz die Abfallhierarchie verankert und die erzählen, finde ich, beide eine sehr ähnliche Geschichte, nämlich dass man als erstes versucht, das Aufkommen von Dingen, die man hätte vermeiden sollen, zu vermeiden. Also das Vermeiden von Abfällen und das Vermeiden überhaupt von der Ressourcenentnahme, die nicht nötig ist, ist quasi das Oberste. Und ziemlich weit unten kommt dann das Recycling oder Vorbereiten zur Wiederverwendung, heißt es dann im Gesetzestext, genau.
Du sprachst gerade von den R-Strategien, das sind dann solche Sachen wie Reduce, also reduzieren, Reuse, Wiederverwenden, genau. Und Recycling.
Remanufacturing, Recycling, genau.
Wie beurteilst du, wenn du das so, ich sag mal, gesamtgesellschaftlich dir anguckst, die Akzeptanz für dieses Thema auf Herstellerseite, aber auch auf Konsumentenseite? Gibt es da ein wachsendes Bewusstsein für diese Geschichten?
Also ich habe das Gefühl, wenn man so ein bisschen aufmerksam durch den Supermarkt geht oder auch überhaupt so durch die Warenwelt, habe ich das Gefühl, dass es schon irgendwie so, dass so Claims immer wieder auftauchen, die für mich darauf hindeuten, dass es schon ein wachsendes Bewusstsein gibt und auch irgendwie ja ein Werbeversprechen, also dass man irgendwie mit Kreislaufwirtschaftlichkeit werben kann, immer dahingestellt, wie viel da quasi hintersteckt. Aber ich würde sagen, grundsätzlich ist das ja erstmal gut, dass jemand sich diesem Thema annimmt und damit auch wirbt, um das herauszustellen. Ich glaube, so im ganz Alltäglichen ist das Bewusstsein noch nicht so groß, wie wir es uns manchmal wünschen würden und hat natürlich auch so ein bisschen Wellenbewegung. Aber ich glaube schon, dass es wächst, aber es ist mehr eine Vermutung, als dass ich es wirklich weiß.
Was meinst du denn oder was müsste aus deiner Sicht passieren, damit das Thema Kreislaufwirtschaft mehr in den Fokus rückt? Auch die Dringlichkeit vielleicht in diesem Bereich was zu tun?
Also ich glaube, die Dringlichkeit, mir scheint die immer so sehr offensichtlich mit all dem, was quasi so an dem Reißen von Klimazielen und auch dem Einsetzen von Erwärmungsdingen passiert. Da habe ich das Gefühl, also die Dringlichkeit offenbart sich irgendwie, ich weiß nicht, Silbertablett ist ein bisschen zu zynisch gesprochen.
Aber man kann sie nicht ignorieren oder man kann sie nicht übersehen.
Es ist kaum zu übersehen, würde ich schon sagen. Aber man kann sie natürlich aktiv ignorieren, aber dafür muss man auch weiter aktiv werden. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass aber die Kreislaufwirtschaft auch eher so ein Spielfeld eröffnet, in dem man auch Neues gestalten kann. Und die also natürlich nicht immer mit neuen Primärrohstoffen, aber mit neuen Strategien, Dinge neu zu konfigurieren, Altes wieder irgendwie hervorzuholen und irgendwie in einen neuen Kontext zu rücken. Und ich glaube, was passieren müsste, ist eigentlich eher so diesen Spaß an diesem Entdecken größer zu machen und da quasi einen freudvollen Umgang mit zu finden. Und das sowohl auf Produzentenseite, also dass man irgendwie sagt, ich biete aktiv bestimmte Dienstleistungen an, die in Richtung Kreislaufwirtschaft gehen. Und natürlich auch auf Konsumentenseite, wo ich die Dinge nachfrage und irgendwie auch Altes quasi stärker wertschätze. Dann sind es natürlich auch Gesetze, die irgendwie so einen Treiber geben können. Und da gibt es natürlich immer so zwei Seiten. Einmal ist natürlich ein Gesetz oder eine Verpflichtung, irgendwas einzuführen. Also ich muss jetzt irgendwie einen digitalen Produktpass einführen oder dergleichen. Macht natürlich erstmal auch administrativen Aufwand. Und gleichzeitig ist natürlich so ein Gesetz auch wahnsinnig gerecht, weil es dann für alle gilt. Und ich somit auch irgendwie die Möglichkeit habe, nachhaltigeres Verhalten zu machen und alle anderen Betriebe das im Prinzip auch machen müssen. Und ich so, also im Prinzip alle Akteure des Kreises müssen irgendwie ganz gut zusammenspielen, damit es was wird. Und ich glaube, damit es was wird, muss an mancher Stelle so ein bisschen der Spaß auch rüberkommen.
Ja, das habe ich jetzt auch so verstanden. Also der Spaß am Produkt sollte eigentlich im Vordergrund stehen, sonst kommt man so ein bisschen wieder in dieses so, ja, muss ich das jetzt machen?
Genau. Ich glaube, es wird auch das muss ich das jetzt machen geben müssen, alleine um irgendwie so ein bisschen so einen Anschub zu geben. Und dabei kann man sich aber natürlich immer überlegen, warum muss ich das eigentlich machen? Also das dahinterliegende. Und ich finde, da ist durchaus noch Raum für Spaß, wohlweislich, dass es nicht großen Spaß macht, irgendwie so Verordnungen und Reporting-Dinge auszufüllen. Aber ja, das gehört vielleicht dann so ein bisschen dazu.
Jonas, wir haben gerade gehört, dass der Spaß an der Sache und an der Arbeit ja auch wichtig ist, weil es mit Motivation zu tun hat. Und ich glaube, gerade das Thema Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft ist auch in der öffentlichen Wahrnehmung mit sehr viel Bürokratismus verbunden. Das hat damit zu tun, dass es zum Teil aus der EU kommt. Wie gelingt es dir, den Spaß an der Beschäftigung, an der Kreislaufwirtschaft zu halten und zu haben? Und wie findest du Projekte und Auftraggeber, die diesen Spaß teilen und diese Motivation teilen?
Ja, zum einen ist es, glaube ich, einfach wirklich eine persönliche Sache und eine Leidenschaft von mir, mit diesen Produkten und Materialien zu arbeiten. Ich glaube, die viel größere Frage ist, wie kann man aus dieser eigenen Motivation heraus andere dafür ermutigen, damit zu arbeiten? Und genau das wollen wir hier im Bauwendehof, also in der Werkstatt, in der auch meine Firma tätig ist. Du hast das vorhin schon vollkommen richtig erkannt. Das ist keine stinknormale Tischlerei. Wir sind hier eine Ansammlung von Handwerkenden, die genau dieses Thema beackern wollen. Und wir können uns hier gegenseitig motivieren, Kreislaufwirtschaft im Handwerk zu betreiben und haben alle zusammen Spaß und Lust, genau diese Materialien zu bearbeiten und zu schauen, welche Gestaltungsspielräume entwickeln sich hier, was können wir entwerfen, wie können wir die Materialien wieder im Kreislauf einsetzen oder zumindest in den Kreislauf zurückholen, wenn sie drohen, herauszufallen.
Woher bekommt ihr eure Auftraggeber oder wie finden eure Auftraggeber euch und wer sind eure Auftraggeber überhaupt eben für Projekte, die ihr hier umsetzt?
Die Auftraggeber und Auftraggeberinnen können wir aufteilen in Firmenkunden und Privatkunden als auch in Planungsbüros. Damit fange ich mal an. Es gibt mittlerweile Architektur- und Innenarchitekturbüros. Dann nenne ich jetzt vor allem mal Osam Interior, die hier im Bauwendehof das Ganze mitgestalten und mitplanen, die in sehr weit gefasster Form kreislaufgerecht und nach Cradle to Cradle große Projekte umsetzen und planen. Und das ist so einer der großen Auftraggeber für mich, wo ich sage, wir können kreislaufgerecht planen und umsetzen. Dann haben wir Privatkunden, die über die Homepage oder Instagram auf uns aufmerksam werden und sich direkt bei uns melden. Dann gibt es Firmenkunden, die Interesse haben, nach außen heraus zu zeigen, wir wollen uns mit diesem Thema beschäftigen, wir wollen unser Büro oder unser Messestand nachhaltig umsetzen, dann können wir da auch gut zusammenarbeiten. Bei Privatkunden ist es oft so, dass man eher Überzeugungsarbeit leisten muss und vom normalen Weg, so nenne ich es mal, abweichen muss und den Menschen vorschlagen muss, wir können es auch über Plan B, C, D, E umsetzen.
vorhin im Gespräch mit Christoph Tochtrop kam schon die Rede darauf, dass der Aspekt von Design, den du auch gerade erwähnt hast, ja eine zentrale und wichtige Rolle spielt in den Aspekten der Kreislaufwirtschaft und auch an einem frühen Zeitpunkt ja in ein Projekt eingreift. Da gibt es diesen Leitsatz, Design follows availability, also im Grunde genommen die Gestaltung richtet sich dann auch ein bisschen nach der Verfügbarkeit von Materialien. Das Vorhandensein oder Fehlen von Material als Ausgangspunkt von gestalterischen Überlegungen könnte ja auch ein bisschen einschränkend sein, dass man nicht das nehmen kann, was man am liebsten nehmen würde. Oder andersrum gefragt, wo nimmst du deine Materialien her? Worauf blickst du, wenn du neue Projekte angehst? Und wohin schaust du, um zu überlegen, wie und mit welchem Material du dieses Projekt umsetzen könntest?
Genau, wir sagen Form follows Availability. Das ist natürlich davon abgeleitet von dem alten Spruch, den man kennt, Form follows Function. Das ist mit Sicherheit ein Designprinzip, was man an jeder Gestaltungsuni lernt, wenn man Produktdesign oder andere Designstudiengänge belegt, dass die Form der Funktion folgt. Das heißt, wir haben die Funktion für ein Objekt und die Form folgt dieser Funktion. Und das Ganze ist umgeleitet zur Form, die der Verfügbarkeit folgt. Und das ist unser Leitspruch für die freie Gestaltung, die wir wählen, dass wir eben eine Verfügbarkeit von Materialien haben. Und mit dieser Verfügbarkeit versuchen wir, gute Gestaltung und handwerkliche Kompetenz in dieses Projekt und in dieses Produkt einzubringen. Das Spannende daran ist eigentlich, dass dadurch vollkommen neue Spielräume entstehen, weil wir mit Materialien zu tun haben, die wir in einem neu entworfenen Produkt sonst nie einsetzen würden. Ich erinnere mich da an eine Wellplatte, die ich für Couchtische und Hocker eingesetzt habe, weil sie eben zur Verfügbarkeit stand. Und dieses Material hätte ich aber niemals gewählt, wenn ich mich hingesetzt hätte und gesagt hätte, so, ich entwerfe jetzt einen Hocker. Dann wäre ich bei diesem Material gar nicht gelandet. Und das ist der spannende Spielraum, der entsteht, wenn man eben der Verfügbarkeit folgt und sagt, dieses Material ist da und damit entwerfen wir jetzt ein Produkt. Und genau mit diesem Ansatz haben wir hier auch jährlich folgende Entwurfsprojekte, wo wir gemeinsam mit anderen Gestaltern und Handwerkerinnen ein Thema bearbeiten. Jeder bekommt das gleiche Material, das sind Reuse-Materialien und aus diesen Materialien wird ein Produkt entworfen. Und genau dort geht es auch um Form Follows Availability. Zur zweiten Frage, wo ich die Materialien herbekomme und wie ich damit arbeite. Das sind Lieferketten, die gerade entstehen und die wir auch selber entwickeln müssen. Klassischerweise bekommt die Schreinerei ihre Materialien über Holzhändler und ihre anderen Händler, die sie eben benötigen. Auf diesem Wege bekommen wir natürlich auch unsere neuen Materialien. Wir versuchen natürlich möglichst wenig mit neuen Materialien zu arbeiten. Dementsprechend müssen wir Lieferketten aufbauen. Da gibt es Firmen wie Trash Galore aus Leipzig, die versuchen aus Messen und anderen Projekten Materialien wieder in den Kreislauf zurückzuführen. So konnten wir beispielsweise bei uns im Bauwendehof hier in der Werkstatt die komplette Trennwand zwischen Maschinenraum und Bankraum aus wieder zurückgebrachten Spanplatten von Messeständen von der Interzum bei uns einsetzen. Und so bekommt auch diese Wand automatisch einen Charme, weil sie nämlich eine Geschichte erzählt und man sieht, sie war auf der Interzum, weil nämlich Interzum-Logos auf dieser Wand zu sehen sind. Und das ist so ein bisschen der Geist, der in diesen wiederverwendeten Materialien steckt, weil da ist nämlich mehr Geschichte drin als in der neuen Spanplatte vom Händler. Und mit dieser Geschichte kann man möglicherweise auch spielen. Das ist der Ansatz, wie wir versuchen, Lieferketten aufzubauen und arbeiten da mit Partnern wie Trash Galore, Concula aus Berlin, aber eben auch über direkte Suchen und auch Menschen, die sich bei uns melden und sagen, wir haben die und die Materialien, können Sie die vielleicht gebrauchen?
Ich würde es nochmal ein bisschen konkret vielleicht an einem Beispiel nochmal festmachen. Also beispielsweise kommt eine Arztpraxis, die eben mit dem Thema Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft sich eine neue Empfangstheke und ihr Wartezimmer neu einrichten will, kommt auf dich zu. Wie läuft das dann ab?
Das ist ein ganz gutes Beispiel, wo ich jetzt zumindest von einem Auftrag von meinem Partnerbetrieb Osman Interior erzählen kann, die nämlich eine Arztpraxis eingerichtet haben. Und im Endeffekt ist es dann so, in dieser Arztpraxis findet man Stühle, auf denen die Patienten hinterher sitzen, die schon mal in einer anderen Arztpraxis gestanden haben. Des Weiteren kann dann eine Theke oder anderes Praxismöbeljahr so entworfen werden, dass man mit dem arbeitet, was wir bereits hier im Lager vorfinden. Oder man hat natürlich individuell gemeinsam mit dem Kunden nach Materialien sucht, die man gerne für dieses Projekt einsetzen möchte. Dadurch entsteht natürlich durchaus eine gewisse Flexibilität, weil man möglicherweise Materialien findet. Trotzdem ist natürlich der Rahmen etwas kleiner, als wenn man auf jedes neues Material zugreifen kann. Das heißt, die Flexibilität in der Planung von allen Parteien muss deutlich größer sein als in der konventionellen Planung. Wir haben eine Idee und suchen das passende Material dafür.
Ist dann in der Abstimmung vielleicht auch mit den Kunden manchmal etwas aufwendiger als, ich sag mal, im herkömmlichen Bereich?
Ich würde sagen, ja. Also die Abstimmung muss intensiver stattfinden und alle Seiten müssen flexibel auf Lösungen eingehen können. Da kann man auch mal ein ganz klassisches Beispiel nehmen von Baubüro in situ, ein Architekturbüro, die sehr viel in kreislaufgerecht planen. Wenn man ein Haus eben danach plant, wie man die Fenster am liebsten hätte und dann dementsprechend die Fenster bestellt, ist das eine völlig andere Situation, als wenn man Fenster zur Verfügung hat und dementsprechend die Fensteröffnung im Haus planen muss.
Ich habe nochmal eine Frage, die so ein bisschen, ja fast so ein bisschen betriebswirtschaftlich ist, wenn du erlaubst. Wenn man hier reinläuft, wie gesagt, ich habe das vorhin geschildert, hat man den Eindruck von einem Ort, an dem gearbeitet wird, an dem Dinge entwickelt werden und du selber bist ja als Unternehmen unterwegs und verbindest deine Tätigkeit mit einem hohen Engagement, mit viel Idealismus, wie man in solchen Fällen ja gerne sagt, was auf der anderen Seite aber bedeutet, dass er gerade schmal ist zum wirtschaftlichen Existieren des Unternehmens und insbesondere auch die Verwendung von Materialien, die schon irgendwo vielleicht ausgebaut und zur Wiederverwertung gelagert werden, verursacht ja auch einen gewissen Aufwand. Man sieht hier auch teilweise Flächen, die eine normale Schreinerei nicht unbedingt bräuchte, um Dinge einzulagern. Du hast davon gesprochen, dass die Lagerflächen erweitert werden sollen. Da gibt es auch schon eine Option. Man merkt also, das spielt eine deutliche Rolle innerhalb des Projekts und verursacht natürlich auch einen Aufwand. Wie gehst du damit um und wie gelingt es dir, oder wie gut gelingt es dir, wenn ich fragen darf, auch als Unternehmen, wie man so schön sagt, am Markt zu bleiben und dich zu behaupten?
Ja, gerade die Lagerkosten sind natürlich nicht zu unterschätzen. Das ist auch ein großer Faktor, den man in der Meisterschule lernt. Lagerkosten sind wirklich enorm. Bei uns ist es so, dass wir da noch viel dran arbeiten und dran feilen. Wir haben definitiv kein Lager, wie es eine gewöhnliche Schreinerei hat. Da stehen ein paar Platten und vielleicht noch ein bisschen Massivholz. Wir müssen sehr individuell auf Rückbausituationen eingehen und sagen, okay, wir wollen aber jetzt diese Palette Multiplexplatten haben. Wir haben aber eigentlich gerade nicht wirklich eine Fläche, wo wir sie vernünftig einlagern können. Dementsprechend sind wir hier durchaus in der Situation, dass wir sehr flexibel lagern und auf Situationen eingehen müssen. Und was das Lager betrifft und alle betriebswirtschaftlichen Dinge, die damit zusammenhängen, da gehen wir schon auch ein bisschen Pionierarbeit ein. Es ist aber so, dass ich jetzt beispielsweise auf die Multiplex-Platten bezogen, habe ich gerade ein Angebot erstellt für einen Messestand für eine Firma, wo diese Multiplex-Platten möglicherweise Verwendung finden. Und diese Multiplex-Platten plane ich zum Neupreis ein, so als würde ich diese Multiplex-Platten neu beim Händler einkaufen. Dadurch sind gewisse Rückbauarbeiten und Lagersituationen gedeckt. Das sind aber alles Dinge, die über Jahre in einer Nachkalkulation herausgefunden werden müssen. Und manchmal ist das dann ein ganz gutes Geschäft und manchmal hat man vielleicht aufgrund der Lagerkosten oder der Schrauben, die beim Rückbau haufenweise rausgedreht werden mussten, dann Situationen, wo das neue Material vielleicht sogar günstiger gewesen wäre. Aber auf diese Situation wollen wir eingehen und wir wollen den Kundinnen und Kunden mitteilen, dass das der Weg ist, den wir gehen müssen und den wir gehen wollen, um irgendwie mit der Ressourcenknappheit in den nächsten Jahrzehnten umgehen zu können. Und bisher läuft das gut. Die Lagerkosten hauen uns jetzt nicht um. Das ist hier eine Gemeinschaftsleistung und wir arbeiten alle gemeinsam daran, dieses Projekt und diese Herangehensweise umsetzen zu können. Und hinterher kann die Firma auf dem Messestand sagen, hier, das ist ein Rückbau aus Wuppertal. Die Multiplex-Platten stehen jetzt hier auf dem Messestand, können hinterher eingelagert werden, weil wir das Ganze zusammensteckbar und wieder auseinandernehmbar gebaut haben. Da ist nichts verleimt. Die ganzen Teile können wieder eingelagert werden und ein Jahr später im Messestand wieder eingesetzt werden.
Ich habe noch mal eine Frage nach deinen Auftraggebern. Ich war vor einem halben Jahr schon mal hier, da haben wir uns kennengelernt und wir haben miteinander gesprochen. Du hast erzählt, wir sitzen hier in Düsseldorf, dass du erstaunlich viele Auftraggeber hast, die so eher im öffentlichen Bereich unterwegs sind. und vielleicht ja aber auch eine Signalwirkung dadurch entsteht, die eben auch private Kunden motiviert, sich mit dem Thema intensiver zu beschäftigen. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen sagen, was du für Projekte hier in Düsseldorf schon gemacht hast und wie du da vielleicht auch in ein Netzwerk eingebunden bist.
Also speziell die großen Projekte in Düsseldorf und Umgebung sind vor allem mit meiner Partnerfirma Osam Interior entstanden, die dort eben die Planung gemacht haben und wir dann gemeinsam eine Umsetzung stattfinden lassen konnte. Bei Privatkunden ist es eher so, ich nehme mal den klassischen Fall eines Auftrages, es sollen Zimmertüren eingebaut werden. Da wäre es für mich das Einfachste, zum Kunden zu fahren, die Türen aufzumessen, dem Kunden den Ausbau der alten Türen anzubieten und neue Türen einzubauen. Ich gehe aber so vor, ich schaue mir die Zimmertüren an. Ich weiß, Zimmertüren haben prinzipiell nicht so viele Anforderungen. Die haben vielleicht ein ganz bisschen Schallschutz, haben aber selten auch eine absenkbare Bodendichtung. Dementsprechend, eigentlich haben sie auch mit Schallschutz und mit Wärmeschutz wenig zu tun. Dementsprechend ist es vor allem einfach nur eine räumliche Trennung zwischen zwei Räumen und vielleicht noch ein gestalterisches Merkmal. Und ich empfehle den Kunden und Kundinnen immer, die Türen, wenn es geht, zu erhalten, aufzuarbeiten, neu zu lackieren. Für mich ist das hinterher der kleinere Auftrag mit weniger Gewinn aus dem Material, möglicherweise sogar noch mit einer Malerfirma, die zum Einsatz kommt. Trotzdem ist es für mich ein Auftrag und ist es der richtige Weg.
Es ist ja so, dass das Tischlerhandwerk eigentlich ja von jeher darauf ausgerichtet ist, wertige, langlebige Produkte zu produzieren. Also ne, man hört immer wieder davon, das ist über Generationen vererbt, ein gewisses Möbelstück. Reparierbarkeit und auch die Möglichkeit der Umgestaltung spielen da eine wichtige Rolle. Wie kann es denn aus deiner Sicht gelingen, diese Aspekte in einer Gesellschaft, die auch viel von ja, Wegwerfmentalität geprägt ist, wieder mehr in den Fokus zu rücken und auch aufzuzeigen, dass es sich durchaus auch finanziell lohnt, mehr darauf zu achten?
Ja, das kann vor allem dann gelingen, wenn ein Verständnis in der Gesellschaft dafür wieder entsteht, was es bedeutet, ein Produkt herzustellen. Ich würde sagen, das ist über die letzten Jahrzehnte eben extrem zurückgegangen, weil immer weniger Menschen wirklich selber etwas mit der Hand erschaffen. Das liegt einfach an der Industrialisierung und daran, dass möglicherweise auch weniger Menschen im Handwerk arbeiten und auch nicht mehr in der Lage sind, selber etwas zu Hause reparieren zu können. Sei es, sich eine Nähmaschine zu nehmen, um sein Kleidungsstück zu reparieren, sei es ein Hockerbein anzuleimen, seien es andere kleine Tätigkeiten, die früher durchaus möglich waren, dass man sie selber als Privatperson umsetzt. Und ich glaube, wenn man weiß, was es bedeutet, einen Knopf anzunähen oder ein Hockerbein zu reparieren, dann weiß man, was es bedeutet, was da für eine Wertigkeit im Produkt steckt. Und genauso ist es auch, was ihr eben angesprochen habt, mit der Weitergabe von Möbeln. Wir leben heute schon in einer Gesellschaft, ich nenne sie immer gern die iPhone-Folien-Abziehgesellschaft. Das heißt, wir leben in einer sehr perfekten Welt. Wir sind alle umgeben von hervorragend guten Oberflächen. Wenn man sich aber schöne alte Truhen und Möbel von früher anschaut, die über Generationen weitergegeben wurden. Ich spreche da also von Einzelmöbeln, die man auch bewegen kann und weitergeben kann. Die haben alle eine Patina. Die leben mit Kratzern, mit Oberflächenmerkmalen durch abgestellte Gläser. Das sind alles keine ultra perfekten Möbel mehr. Die haben gelebt. Und da sind wir heute ein bisschen von weggekommen. Wir haben hervorragende Hochglanzoberflächen, wir haben Dekore und Steinoberflächen im hochwertigen Innenausbau. Der Innenausbau, der auch davon lebt, dass wir Einbauschränke haben, große Wandschränke, die werden in irgendeine Nische integriert, die werden mit Schaum befestigt. Ja, das sind langlebige Produkte. Die werden aber nach 30, 40 Jahren oder auch früher, wenn die Menschen ausziehen und danach kommt jemand und hat eine andere Vorstellung, rausgerissen, weil es nicht anders geht und werden entsorgt. Und schon sind wir nicht mehr bei dem langlebigen, wertigen Möbelstück, was über Generationen weitergegeben werden kann. Und das sind, glaube ich, so die Punkte, die wir angehen müssen, um wirklich eine langlebige, kreislaufgerechte Handwerkssituation herstellen zu können. Als Beispiel, ich habe bei einer Kundin eine Sitzfensterbank in eine Fensterleibung integriert und diese Sitzfensterbank besteht aus Plattenwerkstoffen, die sind alle mit lösbaren Verbindern eingesetzt und so in dieser Wandnische verbunden, dass man alles wieder herausnehmen kann. Wir sprechen heutzutage, es werden ja gerne Anglizismen benutzt, von Ready for Disassembly, also alles, was wir einbauen, ist auch wieder so bereit, dass es wieder herausgenommen werden kann. Und diese Materialien, die dort eingesetzt wurden, können wir also dementsprechend auch, wenn die Mieterin aussieht, das ist ein Mietobjekt und die nächste Mieterin möchte das nicht, könnte man das also wieder ausbauen und hat einfach Plattenwerkstoffe ohne irgendwelche Rückstände, außer dass die Oberflächen geölt wurden, können wir diese Materialien wieder einsetzen und für das nächste Projekt einplanen.
mit Blick auf deine Aufträge und vielleicht auch, was die Außendarstellung angeht, hast du eigentlich eine Möglichkeit, den ökologischen und sozialen Mehrwert deiner Arbeit zu messen und vielleicht auch sichtbar zu machen?
Ja, da gibt es mittlerweile Möglichkeiten. Wir haben dieses Jahr zum Beispiel schon 7 oder 8 Küchen bei Kundinnen und Kunden aufgearbeitet, statt sie herauszureißen und neue Küchen einzubauen. Das ist eigentlich ein ganz guter Weg, um eine Küche gestalterisch abzuändern, möglicherweise auch technische Dinge zu verbessern, vielleicht neue Auszüge oder neue Türscharniere. In dem Fall waren es häufig neue Küchenarbeitsplatten und die Umgestaltung der Fronten oder auch der Austausch der Fronten. Aber das Gerüst der Küche, nämlich die Korpusse, die auf dem Boden stehen und an der Wand hängen, die sind meistens noch ziemlich gut und können auch über Jahrzehnte noch verwendet werden. Und so haben wir dieses Jahr 7 oder 8 Küchen aufgearbeitet und anhand der Spanplatten, die wir dort vor allem in den Korpussen eingespart haben, kann ich dann eben errechnen, wie viel CO2 wir eingespart haben, wie viel Wasser wir eingespart haben. Das kann man ziemlich plakativ darstellen und sagen, wir haben mit diesen Küchen fast 500 Liter Wasser eingespart. Wir haben über 5000 Kilowattstunden Strom eingespart, um diese Materialien herzustellen. Und wenn man das noch ein bisschen plakativer will, kann man auch sagen, wir haben mehrere Bäume eingespart oder irgendwie 2,5 Quadratmeter Wald eingespart, was erstmal jetzt gar nicht so viel klingt. Aber wenn man weiß, was so ein ganzer Baum an Material liefert, dann kann man das doch irgendwie ganz schnell einschätzen, was das bedeutet, wenn man 2,5 Quadratmeter Wald eingespart hat.
Wie reagieren die Kunden dann, wenn du denen sowas vorrechnest?
Ja, die finden das natürlich super. In dem Fall sind es natürlich dann meistens Kunden gewesen, bei denen wir eben auch so ein Projekt umgesetzt haben, die sind dann sowieso schon begeistert. Ansonsten ist es natürlich sehr interessant für Firmenkunden, die irgendwie auch in der Öffentlichkeit darstellen, dass sie nachhaltig unterwegs sind und Ressourcen einsparen wollen. Und wenn sie dann natürlich sagen können, dass sie mit einer Firma zusammenarbeiten, die eben Ressourcen schon produziert und umsetzt, dann ist das natürlich noch ein größerer Punkt für diese Firmen, um damit publik zu werden.
Wenn man so als Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit, Klimaschutz und so weiter unterwegs ist, da gibt es ja dann auch hier und da mal Förderprogramme oder eben auch politische Rahmenbedingungen, die einen bei der Arbeit unterstützen. Ist das hier der Fall oder gibt es im Gegenteil eigentlich noch Hürden, die du hier bei deiner Arbeit überwinden musst?
Ja, es gibt zum Teil Förderprogramme, die beziehen sich aber vor allem auf CO2-Einsparung und sehr viel zum Thema Digitalisierung. Also bei so klassischen Förderprogrammen wird man eigentlich nicht so schnell fündig, die der Bund oder andere Behörden anbietet. Es gibt jetzt schon eine Förderung, die man annehmen könnte, um beispielsweise den Maschinenpark zu erneuern, um Maschinen einzusetzen, die energiesparender produzieren. Ansonsten nehmen wir aktuell an einem großen Förderprojekt teil. Das kommt über die EU und heißt Circular Cities. Und darüber könnten Fördermittel entstehen, wenn es zu diesem Förderprojekt kommt, um diesen Bauwendehof hier zu vergrößern, um ihn zu professionalisieren, ein Lagersystem aufzubauen, bei dem wir auch digital wissen, welche Materialien wir gerade eingelagert haben. Das sind alles Themen, mit denen wir aktuell umgehen und die wir in Zukunft auf jeden Fall auf die Beine gestellt bekommen wollen.
Jonas, du hast einen Auszubildenden, was ich finde schon auch erstaunlich ist, weil du ein junges Unternehmen bist und als One-Man-Show dich um alles kümmern musst. Und man sich fragen könnte, wie der Auszubildende hier in der Werkstatt klarkommt und seine Ausbildung so durchläuft. Vielleicht hast du ja auch eine Rückmeldung von ihm, wie es ihm hier geht. Das würde mich interessieren.
Genau, Frederik ist mein Auszubildender seit dem 1. September diesen Jahres. Das hat bis jetzt alles super geklappt. Frederik war vorher schon mal als Helfer und als Praktikant bei mir tätig und ich habe ihn dann gefragt, ob er Lust hat, die Ausbildung bei mir zu machen. Ja, Frederik wird hier natürlich in kreislaufgerechten Handwerkstechniken ausgebildet und bekommt da wahrscheinlich dann auf Deutschland geblickt schon eine sehr individuelle Ausbildung. Dann habe ich natürlich das Glück, dass wir hier mehrere Firmen im Bauwendehof sind. Das heißt, er bekommt auch über die anderen Firmen unterschiedliche Projekte und Handwerkstechniken mit und kann somit auch in andere Betriebe reinschauen. Genauso habe ich dieses Konzept auch mit der Firma Kontur in Düsseldorf. Das sind Kumpels von mir, die auch selbstständig Tischler sind. Und wir haben da ein offenes Azubi-Konzept und haben uns gegenseitig schon Auszubildende ausgeliehen, wenn man Rudermann ist. Und ich glaube, für Auszubildende ist das sehr spannend, wenn man in andere Betriebe reinschauen kann und da andere Projekte erlebt und sieht, wie es in anderen Betrieben läuft. Ja, da können die Auszubildenden in den 3 Jahren, die sie ihre Ausbildung machen, sehr viel mitnehmen und eben möglicherweise auch Dinge aus anderen Betrieben mitbringen. Und ansonsten läuft die Auslastung hier sehr gut. in den kleinen Betrieben ist, glaube ich, der Vorteil, dass Auszubildende schneller auch Verantwortung übertragen bekommen. Deswegen ist das für Frederik, glaube ich, super hier. Und ich glaube, er wird in den 3 Jahren hier eine super Entwicklung machen.
Kannst du feststellen, dass jüngere Menschen interessierter für das Thema Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft sind, dass es einfacher ist, dass sie motivierter sind, über diese Themen zu sprechen und in diese Richtung zu arbeiten? Oder kann man das nicht feststellen?
Ja, ich glaube, es gibt ja heutzutage schon dieses Thema Purpose, also den Sinn bei der Arbeit, den viele suchen und da dann vielleicht Dinge wie Gehalt oder Urlaub etwas mehr in den Hintergrund geraten, weil die Leute eben sinnstiftend arbeiten wollen und ein gutes Gefühl dabei haben wollen und an Projekten mit Mehrwert teilhaben wollen. Und das erlebe ich auf jeden Fall über meinen Instagram-Kanal und auch über E-Mails, die ich bekomme. Ich habe dieses Jahr im Laufe des Jahres schon 5 Initiativbewerbungen von durch die Bank sehr jungen Menschen bekommen, alle zwischen 18 und 25, die Lust haben, bei der Werkstatt für Zirkulares Handwerk mitzuarbeiten und mitzuwirken und Teil des Bauwendehofs zu werden. Und diese Kapazitäten habe ich noch gar nicht. Ich kann nicht mal eben so 5 Leute einstellen nach 2 Jahren Selbstständigkeit. Aber das Potenzial ist da und die jungen Leute wollen in dem Bereich arbeiten und suchen nach Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, die solche Projekte und Arbeiten anbieten. Und ich glaube, das ist eine tolle Entwicklung und ist auch eine tolle Bestätigung für das, was man tut. Und hat natürlich die Hoffnung, dass möglichst viele junge Menschen in diesem Bereich auch Arbeit finden.
Wir freuen uns ja total, dass du Mitglied der Tischler-Innung bist. Und als junges Unternehmen und als Unternehmen, das der Nachhaltigkeit und der Kreislaufwirtschaft verpflichtet ist, ist das an sich schon mal eine super Nachricht. Wie bist du eingebunden in die Tischler-Innung Düsseldorf ja in diesem Fall? Wie nehmen dich die Kollegen wahr? Wie sortieren die dich vielleicht ein? Kannst du dazu was sagen?
Ja, ich bin noch nicht sehr aktiv in der Innung. Ich habe vor allem mit den jüngeren Unternehmern zu tun, die auch in meinem Alter sind. Da kommt das Ganze sehr gut an. An sich ist das ein Thema, das alle irgendwie angehen wollen. Aber mit der Intensität und mit der Leidenschaft, wie wir das hier betreiben, würde ich sagen, tut es keine Firma. Dementsprechend haben wir da schon ein Alleinstellungsmerkmal. Das Einzige, was man natürlich schon herausnehmen muss, ist die klassische Reparatur, die wir gerade auch im Schreinerhandwerk haben. Da sind natürlich schon viele Tischlereien hier in Düsseldorf unterwegs, die, sei es eine Fenster- oder eine Türreparatur, schon seit Jahrzehnten anbieten und da eben auch professionell unterwegs sind. Das ist ein sehr, sehr großes Thema der Kreislaufwirtschaft, dass eben Reparatur und Instandhaltung angeboten und umgesetzt wird. Und da sind auch schon sehr viele Tischlereibetriebe hier in Düsseldorf unterwegs. Trotz all dem, gerade in der Produktion und in der Planung von Interior und Möbeln, müsste auf jeden Fall noch sehr viel passieren. Ich glaube, dass wir da vor allem die junge Generation ansprechen, denn wenn ich mir die Innung in Düsseldorf so anschaue, dann weiß ich auch, dass da in den nächsten 10 Jahren viele Betriebe weitergegeben werden oder möglicherweise auch schließen. Das kann ich jetzt von meiner Seite aus nicht sehen. Deswegen bin ich auf jeden Fall dabei, die junge Generation anzusprechen und versuche auch eine Kooperation mit der Berufsschule einzugehen, um beispielsweise einen Workshop für die Auszubildenden anzubieten, wie man denn beispielsweise sein Gesellenstück zirkulär umsetzen könnte.
Jonas, was hast du für Projekte in der Pipeline? Woran arbeitest du? Was ist für dich so im Zulauf? Gibt es da was, wo du kurz von erzählen kannst?
Ja, wir haben jetzt ein größeres Projekt anstehen im Dezember, wo wir bei dem Umbau eines großen Einfamilienhauses involviert sind. Und da geht es vor allem um die Umarbeitung der Treppe, die aus Eichenstufen besteht, die bisher aber mit Teppich abgeklebt waren. Da geht es also vor allem um die Um- und Aufarbeitung der gesamten Treppe, als auch um 2 sehr große Einbauschränke, die in den, ich würde sagen, 60er Jahren sehr hochwertig eingebaut wurden. Jedoch gefallen den Kunden diese Fronten bzw. die Gestaltung dieser Einbauschränke gar nicht. Dementsprechend werden wir diese Fronten umarbeiten und neu lackieren. Da müssen Polster von den Einbauschranktüren heruntergenommen werden. Wir werden Profile demontieren, sodass wir tendenziell zu einer glatteren Schrankfront kommen und diese ganzen Fronten werden dann eben aufgearbeitet und lackiert.
Du hattest das vorhin gesagt, das Thema Kreislaufwirtschaft, Wiederverwertung, das ist bei dir ja schon sehr lange verankert, ja schon seit deinem Gesellenstück. Ich habe Christoph Speiser-Tochtrup auch nochmal gefragt, was sind denn so die wichtigsten Punkte, auf die man sich konzentrieren muss, wenn man sich dem Konzept der Kreislaufwirtschaft nähern möchte?
Ich habe auch das Gefühl, dass es da wieder sehr individuell ist und dass man so ein bisschen gucken muss, was fragen vielleicht auch nur manche meiner Kundinnen nach? Und dazu überlegen, was könnte ich Ihnen vielleicht in Bezug auf Kreislaufwirtschaft weiter verkaufen? Dann aber auch meine Lieferkette, um da zu gucken, wo sind da meine Handlungsoptionen? Kann ich auf Sachen zurückgreifen, die vielleicht schon existieren, an die ich auch noch nicht gedacht habe? Also im Prinzip so einen internen Innovationsprozess, an dem ich überlege, kann ich damit einen Kreislaufwirtschaftsbeitrag leisten oder nicht? Und da auch wieder gerne den Spaß nicht vergessen.
Christoph, Dankeschön.
Gerne.
Jonas, würdest du da aus deiner Sicht noch was ergänzen können?
Ja, ich glaube, es ist wirklich ein wichtiger Faktor, dass man wirklich mit einer großen Leidenschaft dahinter steht. Weil wenn man einen Weg geht, der vielleicht erst noch geebnet werden muss, dann gibt es durchaus Hürden, die man überlaufen muss. Und das geht vielleicht am besten in einem Team. Deswegen versuchen wir wirklich, die Menschen dahin zu bekommen. Wir starten hier Projekte im Bauwendehof, um mit jungen Leuten gemeinsam an diesen Themen zu arbeiten. Das ist eine Entwicklung, die wir gemeinsam nehmen. Und ich glaube, in der Gemeinschaft klappt das am besten. Es ist am Ende schon auch immer eine individuelle Herangehensweise. Und durch diese Individuen, die mit diesem Thema arbeiten wollen, kommen wir eben zu einer Gruppe. Und je größer diese Gruppe wird, desto konventioneller wird diese noch vorhandene Blase der kreislaufgerechten Umsetzung im Handwerk. Ich glaube, wenn man da möglichst viele mitnimmt und aufzeigt, was für Gestaltungsspielräume wir haben, dass das auch in Zukunft ein wirtschaftlich gutes Modell sein kann. Denn Städte, Länder und der Bund, die verschreiben sich darauf, zu einem gewissen Zeitpunkt klimaneutral zu sein. Und wenn du dann bereit bist als Handwerksbetrieb, und zu diesem Zeitpunkt dann von der Stadt, von der Kommune einen Auftrag bekommst und du als Firma klimaneutral dieses Projekt umsetzen kannst, dann ist das ein wirtschaftlicher Faktor, der interessant ist für die Firma, weil andere es möglicherweise nicht können, weil sie das verpasst haben und seit 10 Jahren eben nicht dran gearbeitet haben, wie wir ein Modell aufstellen können, um kreislaufgerecht mit Materialien zu arbeiten und Projekte anzubieten, dann ist das auf jeden Fall interessant. Und das Handwerk ist sowieso prädestiniert, wenn man sich die alten Rohstoffe anguckt, mit denen wir gearbeitet haben. Das sind alles Materialien, die wir hervorragend zurückführen können. Wenn wir in den Lehmbau reinschauen, Lehm ist ein Material, das kann man an die Wand bringen. Man kann es genauso wieder zum Erdboden zurückbringen und kann es danach wieder an die Wand bringen. Das Holz ist ein hervorragendes Material, um es wieder zu verwenden. Wenn wir mit den klassischen Materialien arbeiten, wenig Materialien verkleben, die nicht zusammengehören, keine Sandwich-Produkte benutzen, dann haben wir die Möglichkeit, eine hervorragende, kreislaufgerechte Handwerksproduktion ans Laufen zu bringen.
Jonas, vielen Dank für den Einblick in deine Arbeit und dass du uns ja auf einen kleinen Rundgang durch das zirkuläre Handwerk mitgenommen hast. Dir weiterhin viel Erfolg bei allen kommenden Projekten.
Vielen Dank, schön, dass ihr vorbeigeschaut habt.
Wer sich mit dem Thema Kreislaufwirtschaft auseinandersetzen möchte oder einfach auch mal checken möchte, wie nachhaltig der eigene Betrieb aufgestellt ist, ist bei dir als Ansprechpartner auf jeden Fall richtig aufgehoben. Stimmt's, Hans-Christoph?
Genau, jederzeit gerne.
Am besten einfach dann eine Mail schreiben an...
Anrufen oder E-Mail schreiben.
Genau, an bittner@tischler.nrw, da ist man an der richtigen Adresse. Vielen Dank natürlich auch wie immer an alle Hörerinnen und Hörer fürs Einschalten dieser Folge. Für Fragen, Anregungen und Themenvorschläge gibt's unsere bekannte E-Mail-Adresse lauschwerkstatt@tischler.nrw. Ja, und damit bleibt zum Schluss wie immer nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal
in der Lauschwerkstatt.